free audio post-production by Alphonic.com.
Jawohl, herzlich willkommen zurück nach, ja, 2 Wochen unangekündigter und auch völlig unbeabsichtigter Pause im Willendinge Surf Podcast. Da kam irgendwie einiges dazwischen zuletzt und als Entschädigung starten wir heute direkt wieder durch mit 2 spannenden und prominenten Gästen. Für das deutsche Nationalteam Longboard haben wir heute Alex Heke, amtierender deutscher Meister im Longboarding und hier im Podcast ja schon bekannt, und Nina Altenburg zu Gast. Wir sprechen über die Entwicklung hin zur Nationalteam-Athletin, über die Disziplin Longboarden im Allgemeinen und nicht zuletzt über die anstehenden ISA World Games in El Salvador. An der Stelle schon mal vorab: Wer ein paar Mark locker hat, gerne mal ein bisschen was spenden. Das Team Longboard Deutschland versucht, noch professioneller an die Sache ranzugehen. Und da in dieser Sportart leider kein Geld verdient, sondern nur Geld gezahlt wird, sind sie auf jede Donation angewiesen. So, nur aber erstmal viel Spaß beim Gespräch. So, ja, hallo Fabi. Wir hatten gelobt, die Unpünktlichkeit zu verbessern in nächster Zeit. Stattdessen kommen wir jetzt einfach gar nicht mehr mit einer Folge neuerdings. Von daher müssen wir uns erstmal entschuldigen. Moin nach Augsburg erstmal schnell.
Ja, servus Benni. Eigentlich muss ich mich eher entschuldigen. Ich hatte auf dem Heimweg vom Trip eine kleine Panne, was mir irgendwie ein bisschen aus der Bahn geworfen hat, weil ich echt ein bisschen gebankt habe, ob ich noch heimkomme mit meiner Karre. Was ich aber auch noch ausführlicher erzählen werde. Und deswegen war alles jetzt ein bisschen stressiger als erwartet und wir mussten eine Woche skippen, habe ich quasi eingeleitet.
Bei mir sieht es ähnlich aus, tatsächlich mit viel Stress. Auch unser Landlock-Camp steht ja an Wochenende jetzt, von daher, ich hatte auch gar nicht so die Zeit. Na, ist auch egal. Sorry also fürs Nicht-Erscheinen einmal jetzt für letzte Woche. Wird wieder besser. Allerdings kann ich auch nicht garantieren, dass wir im Sommer nicht tatsächlich nochmal eine Pause haben. Also vielleicht alle schon mal drauf einstellen, weil es steht einfach viel an bei uns. Aber das soll uns nicht hindern, heute eine richtig coole, spontane Folge aufzunehmen. Wir haben nämlich 2 echt spannende Gäste, wo wir uns mega gefreut haben. Mit dem Alex haben wir ja schon mal eine Folge aufgenommen und da hatten wir schon geplant, eine Follow-up mal zu machen. Und da hat er doch kurz entschlossen noch die liebe Nina mit eingeladen und ich grüße euch beide. Hallo Alex, hallo Nina.
Moin Leute.
Hallo. Schön, dass wir da sein können.
Ja, voll cool. Das Thema Longboarding heute mal nochmal ein bisschen genauer beleuchten und vor allen Dingen auch schon mal auf Hinsicht auf die anstehende WM. Da gibt es sicherlich viel zu erzählen, behaupte ich mal.
Mit Sicherheit.
Das Thema Longboarding war bei uns ja auch schon oft mal ein Thema. Ich habe schon oft gesagt, ja, ich werde mich wohl langsam oder sicher jetzt auch mal mehr in die Richtung orientieren. Ich werde ja auch älter. Und das entspannte Longboarden habe ich eigentlich schon immer mit am liebsten gemocht und geguckt. Habe es mir nur noch nicht so richtig rangetraut ans wirklich große Brett. Fabi ist eh voll in dem Game drin. Und von daher cool, dass ihr heute da seid und uns ein bisschen noch mehr darüber erzählt. Was bedeutet euch denn Longboarden im Vergleich zu Shortboarden? Beziehungsweise wo kommt ihr her und wieso habt ihr euch fürs Longboard entschieden?
Gerne Nina zuerst.
Ja, der klassische Weg ist ja normalerweise, dass nach dem ersten Surfen lernen und Funboard shapen, dann geht man ja meistens kürzer. Und das habe ich auch ganz kurz versucht und das habe ich gar nicht gefühlt. Und dann bin ich über das Funboard zurück zu meinem ersten Longboard gekommen. Und das hat mich direkt sehr begeistert und dann bin ich auch dabei geblieben, habe alles, was ich an kürzer als 9.0 hatte, verkauft, verscherbelt, verschenkt. Und dann wurde nur noch ein 9-Fuß und größer angeschafft. Und für mich hat das einfach dieses Flow-Erleben und einfach diese verschiedenen Elemente. Man ist ein bisschen cruisiger unterwegs. Es gefällt mir einfach sehr gut. Und natürlich ist jetzt, wenn man Competition surft, das Longboarden dann auch nochmal ein bisschen was anderes als nur entspannt rumcruisen. Aber das ist ja wieder ein ganz eigenes Thema.
Ja. Bei dir dann manchmal die Sehnsucht da, was anderes zu surfen? Also ich surfe mega leidenschaftlich Longboard, super viel. Aber irgendwann kam auf einmal so diese Sehnsucht, das hatten wir mit Alex ja auch besprochen in der Folge mit ihm, dass man vielleicht doch mal irgendwie auf ein, was weiß ich, ein Fisch oder irgendwas Alternativeres geht. Hast du das oder bist du wirklich straight Longboard und mehr brauche ich nicht?
Also ich würde sagen, so die letzten 4, 5 Jahre hatte ich das gar nicht. Und dieses Jahr habe ich wieder im Surfcamp gearbeitet und dann sind auch viele Leute immer mit kürzeren Brettern unterwegs und dann hat es mich doch nochmal so gekitzelt. Und dann habe ich eine Session habe ich es ausprobiert auf so einem 6-8er eckartigem Shape. Und ich sag so, werde ich nicht nochmal machen.
Geil, konsequent.
Ja, also ich bleib da konsequent, ich stehe dazu und ich kann die Sehnsucht verstehen, aber mich betrifft's nicht.
Und als du damit quasi angefangen hast, also nach den ersten Surferlebnissen, hattest du damals eine Crew, mit denen du irgendwo auch surfen gegangen bist, die das mitgetragen hat, oder hast du einfach irgendwie innerhalb von deinen Leuten gesagt, nee, ich nehme aber ein großes, oder warst du einfach allein unterwegs? Wie hat sich das abgespielt?
Also zu der Zeit, wo ich dann auf ein Longboard geswitcht bin, war ich tatsächlich sehr, sehr viel alleine surfen. Also immer mit dem Van unterwegs und wochenlang durch Europa ziehen. Und das heißt, ich habe mich ja einfach ohne viel Vorwissen in alles Mögliche reingeschmissen, von kleiner Welle bis 3 Meter Mundaka. Ich bin überall mit meinem Longboard rein und habe da viel Erfahrung gesammelt. Und ja, vielleicht wäre eine Crew oder so ein bisschen cool gewesen, hilfreich auch, aber ja, man kommt voran, man lernt.
So ging es mir auch immer. Ich war auch immer nur alleine unterwegs, nur dass meine Skills dabei so stagniert sind, dass ich jetzt nicht irgendwelche Competitions mitfahre.
Ey, aber erinnert mich gerade irgendwie total an mich. Bei mir war es voll ähnlich. Ich hatte auch immer das Gefühl, man hat keine Crew, ist voll blöd gesagt, aber die weiter vorne im Line-Up sitzen, die quasseln immer. Und wenn man dann der einzige Longboarder ist, der da weiter hinten sitzt, kommt man nicht ins Gespräch. Ja. Wenn komisch war dann irgendwie, die einzigen sozialen Kontakte, die ich hatte, waren die 2, 3 Longboarder, die da draußen saßen mit mir.
Die Shortboarder hassen einen ja auch immer, weil man von da hinten die Wellen nimmt. Von daher...
Ach, der Endless Fight.
Der Endless Fight, ja.
Bei mir war das ja im Grunde andersrum, weil ich habe ja angefangen und war im Grunde recht früh hier mit den Jungs von der Schule da halt dann drin. Und das war dann schon eine ziemlich große Longboard-Bubble hier auf Sardinien, die dann halt auch irgendwie nach wie vor besteht, immer mal jemand Frisches dazukommt. Und wir haben immer so einen regen Austausch und pushen uns gegenseitig. Das ist halt auch schon auch ein Vorteil, wenn man so eine Crew hat, von dem man halt immer was lernen kann, sich gegenseitig was beibringen kann und so weiter.
So für richtigen Progress auf jeden Fall, definitiv.
Ich wollte gerade sagen, das Longboard hat wahrscheinlich einen guten Standort. Das ist ja wie die Dänen auch. Also deswegen gibt es so viele gute dänische Longboarder, weil dort gibt es halt mega viele, die haben eine geile Crew, gehen alle gemeinsam Longboarden, gibt geile Longboardwellen, wie bei dir wahrscheinlich ähnlich auf Sardinien.
Ja. Und das Witzige ist zum Beispiel, dass einer meiner Freunde aus dieser Crew zum Beispiel auch italienischer Vizemeister ist, dass wir alle im Grunde, also zu viert, zu fünf dann auch Turniere fahren. Also hauptsächlich in Italien. Letztes Jahr haben wir auch mal ein Turnier zusammen vom ETL gefahren in Portugal. Das ist natürlich schon cool, wenn man so ein bisschen so eine Crew hat, die sich da gegenseitig pusht.
Und wie kam es bei euch eigentlich, dass ihr, ich sage jetzt einfach mal so plump, entdeckt wurdet, fürs Team Germany zu fahren? Wie läuft sowas ab? Kommt da auf einmal ein Anruf, wie wenn der Bundestrainer anruft und dich in die Nationalmannschaft holt? Ja? Wenn gerade WM ist, so der Punkt.
Ich würde kurz einen Tipp vorher abgeben wollen. Es lief über Kontakte. Ihr kanntet vorher schon irgendjemand. Kann es sein?
Es hat mich tatsächlich der Nagelsmann angerufen, dass er jetzt, der musste jetzt sein Amt da abgeben und nein, es ist tatsächlich, bei dem ersten Mal war es bei mir wirklich sehr spontan, da bin ich gerade in Istanbul gewesen, bin da durch Istanbul gelaufen und auf einmal hat mein Handy geklingelt und irgendeine deutsche Nummer und dann war da der Tom vom DBV am Hörer und meinte, Alex, aufgrund deiner Platzierung im Ranking bist du nominiert für die Weltmeisterschaft. Das ist so Bock. Und dann so, what the fuck? Stehst du da und erstmal so ein Jubelschrei in die Istanbuler Innenstadt geschrien.
Schön.
Alle etwas seltsam geguckt, was ist mit dem jetzt los?
Der verrückte Deutsche.
Ja, krass.
Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Nina. So der erste Anruf.
Ja, bei mir, genau, die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft ist so ein bisschen Voraussetzung, damit man auf dem Schirm ist, sage ich mal, von denen. Und bei mir war es dann ähnlich wie bei dir, weil da kam dann irgendwann ein Anruf mit, ja, du musst dich jetzt entscheiden, ob du zur WM fahren willst, weil du hast seit Wochen nicht auf meine Mail geantwortet, ob du teilnehmen möchtest, denn die lag im Spam-Ordner. Und so habe ich meine erste WM-Teilnahme fast verpasst, aber zum Glück kam noch ein Anruf hinterher.
Oh, gut, fein, dass wir niemanden anders gewählt haben, du.
Ja. Ja, krass, ja. Also das heißt also eigentlich, ne, wenn man qualifiziert sich ein Stück weit, dass man sich für Wettbewerbe anmeldet, irgendwann halt bei der Deutschen vor allen Dingen, und da je nach Abschneiden, was so zusammenkommt, gerät man dann so auf dem Radar auch einfach, ne?
Ja, also die Kriterien haben sich auch ein bisschen verändert oder auch erweitert. Es gibt ja eine Satzung, die man dazu lesen kann. Also es geht auf jeden Fall um die Platzierung bei der Deutschen Meisterschaft, aber zunehmend ist auch relevant, was für internationale Contests man so macht. Und dann wird sich darüber beraten, in welcher Reihenfolge da das Ranking erstellt wird.
Ja, kurz noch, warum ich da gerade vorher das mit den Kontakten gedroppt habe. Also Alex weiß es ja, du wahrscheinlich noch nicht, ich komme ja aus dem Skateboarding, und da war das halt anfangs mit dem ersten Olympia-Zyklus dann damals so ein bisschen witzig, weil komischerweise einige Leute im Nationalkader waren, ja, und halt das Geld abgegriffen haben, die da dann halt einfach waren aus unerklärlichen Gründen, die vielleicht auch schon seit Jahren keine Contests wegfahren sind. Und das fand ich ein bisschen spannend. Deswegen finde ich es umso cooler, dass es beim Surfen oder beim Longboarden oder whatever dann aufgrund von Rankings ist und nicht aufgrund von Vetternwirtschaft.
Ja. Aber das, was du ansprichst, habe ich munkeln gehört über die Longboarderin aus England tatsächlich, dass da vielleicht auch ein bisschen die Kontakte eine Rolle spielen am Ende, wer da auf dem zweiten Platz nominiert wird oder so. Da gibt es alles. Nur bei uns zum Glück läuft das alles ganz geschmiert.
Vielleicht liegt es dran, weil keine Kohle im Spiel ist bei euch Longboardern.
Ja, das geht.
Da hast du jetzt
Kohle ist immer im Spiel, aber die Frage ist, in welche Richtung.
Nur Ausgabe und keine Einnahmen.
Fabi, mit der Ausführung hast du jetzt direkt meine Überleitung zur nächsten Frage ruiniert, die ich gerade im Kopf hatte. Denn eigentlich dachte ich gerade bei Vetternwirtschaft, da komme ich ja gleich wieder auf Fußball und die WM. Aber bei keine Kohle im Spiel, dann nicht so wirklich.
Da passt das nicht zu Fußball, da ist genug Kohle da.
Genau. Auf jeden Fall, ich habe gerade mit meinem anderen Podcast, den ich ja produziere, mit dem Spomine Startup, da haben wir viele Fußballfolgen gerade gehabt zur WM, und in einem Interview hat mein Kollege da auch immer mal wieder gefragt, wie das heutzutage so ist bei jungen Spielern. Die geben heutzutage gar nicht mal mehr so oft an, dass der Nationalspieler werden und Weltmeister werden so das Wichtigste ist in der Karriereabsicht, was früher immer definitiv bei jedem Fußballer wahrscheinlich das Erste, was auf dem Schirm war, sondern auch ganz andere Sachen eine Rolle spielen. Mich würde wirklich super interessieren, wie ihr so als SurferInnen, die dann ja auch in der Welt verteilt seid, so ein bisschen, was bedeutet es für euch eigentlich für Deutschland zu fahren? Ist das für euch ein wichtiger Punkt oder ist es eher so ein nice to have Spaß und gute Crew dabei?
Ja, ich würde halt sagen, dass für uns Longboarder ist die WM auf jeden Fall mit eins der größten Ziele oder das größte Ziel, was man so anstreben kann. Vielleicht noch größer wäre die World Tour vom DSL mitzufahren. Mhm. Und da Longboarden ja halt, wie wir ja schon beim letzten Mal gesagt haben, nicht olympisch ist die WM im Moment das höchste Gut. Und es ist selbstverständlich immer eine Riesenehre, ein ganzes Land vertreten zu dürfen, eine ganze Community. Und vor allem dann auch für den Sport und die Leidenschaft, die man hat, dass man das dann vertreten darf. Und noch dazu kommt halt auch, dass man, also die WM ist auch einfach ein Moment, wo man mit der gesamten Top-Community dieses Sports zusammen ist. Mhm. Und dieser Austausch auch schon einfach unglaublich viel wert ist, abgesehen jetzt vom Sportlichen selber. Und das ist für mich echt eine der größten Sachen der WM. Ja, es macht immer wieder Spaß. Aber wir haben auch Ziele, unsere Leistung als Team natürlich zu verbessern und dass wir halt Deutschland ein bisschen auch in diesen Sport voranbringen.
Apropos Teamleistung, ich habe eine kurze Zwischenfrage. Wo steht Deutschland gerade aktuell im Ranking? Wie habt ihr letztes Mal abgeschnitten? Weißt du das gerade?
Ich glaube, wir sind auf Platz 26 gewesen, wenn mich jetzt nicht alles trübt. Ich glaube, das erste Jahr, da sind wir tatsächlich auf Platz 23 gewesen. Da hatte Nina nämlich einen richtig guten Lauf. Ich glaube, das war bisher das beste Ergebnis der Deutschen bei der WM, soweit. Und ja, auf jeden Fall Verbesserungspotenzial und ich finde ein schönes Ziel, dass wir uns da als Team noch weiter nach oben steigern.
Finde ich gut. Jetzt bin ich gerade reingecrashed. Sorry, Nina.
Nee, alles gut. Also ich kann das auch nur bestätigen, was Alex sagt. Das gilt für mich auch so. Das ist wirklich eine Riesenehre, jetzt auch schon zum mehrfachen Mal für uns beide ja bei der WM dabei zu sein. Ist mega cool. Und auch das, was Alex gesagt hat über die Menschen und die Kontakte, ist sehr, sehr nice. Also man verbindet sich auf keinem Event so stark mit anderen Leuten wie bei der WM. Also bei den europäischen Contests oder der QS von DSL. Das ist dann irgendwie was anderes als dieser Spirit, der dann da plötzlich bei der WM aufkommt, wenn alle so ihr Land vertreten und man so sich gegenseitig kennenlernt. Und daraus sind bei mir auch schon europäische und internationale Freundschaften entstanden, wo man immer wieder zusammenkommt. Das ist extrem schön und sehr bereichernd. Das ist sehr cool.
Ja, das glaube ich. Ne? Ich denke auch, werden wahrscheinlich auch Unmengen Athletinnen beschreiben können, die bei Olympia sind, ne? Oder ähnliches. Ne? Das ist halt einfach dieses in diesem olympischen Dorf, das Flair und dann mit allen da zusammen und sich dann mit den Besten der Welt messen. Das ist einfach, naja, ganz klar. Ne? Ich denke, es wird auch beim Fußball weiterhin so sein. Nur halt so, dass es scheint so ein ganz bisschen nach den Befragungen in den Hintergrund geraten zu sein. So als Ziel, wenn man startet. Aber das hat, glaube ich, dann nichts damit zu tun, dass nicht dann trotzdem alle dafür brennen. Ja,
ist es so ein Mix aus auch Freude und absolute Herausforderung, wenn man in Round One, Main Round, in einem Heat ist mit den Besten, die am Ende im Finale stehen und wir waren oft geseedet mit Hawaii oder so und dann ist man da mit einer Honolulu Blomfield in einem Heat und man denkt sich so, ja, okay, let's go, ich sehe dich im Finale. Das ist sowohl anspornend als auch frustrierend zugleich.
Warst du im Heat mit Honolulu Blomfield?
Ja, vor 2 Jahren war das mein erstes Heat.
Geil. Eine meiner absoluten Lieblings-Longboarder dann zudem.
Nice.
Das geht schon ab, denke ich mal. Wenn man da so reingeworfen wird, kann ich mir vorstellen. Ich denke, da nimmt man wahrscheinlich auch einfach unheimlich viel für seine zukünftigen Heats oder überhaupt für sein eigenes Surfen mit. Ne? Wie würdet ihr so sagen, was habt ihr aus so WMs schon mittlerweile mitgenommen? So, habt ihr da viel Progress gemacht, den ihr dann direkt gemerkt habt im Anschluss?
Also, Nina?
Also der Vorteil ist natürlich, dass man mal so eine sehr epische Welle nur mit 4 Leuten surft und sich halt auch mal die besten Setwellen daraus nehmen kann. Das hat man an so Spots wie Els und Sal halt in der Regel einfach gar nicht. Das bringt den Progress auf jeden Fall voran. Und ansonsten, der meiste Progress findet natürlich davor und danach statt, aber das Ganze sackt ja auch nach. Also wirklich diese Top-AthletInnen surfen zu sehen, wie das aussieht, wenn das kein Video auf dem Handy oder so ist, das ist wirklich super bereichernd und inspirierend. Und natürlich auch, wie machen die ihre Heat-Strategien, wie bereiten sich XYZ auf einen Heat vor. Man kriegt ja so viel mit, was man dann halt hinterher verprocessen kann und dann kann man da für sich viel mitnehmen, würde ich sagen, ja.
Ich würde auch sagen, allein durch den direkten Vergleich im Nachhinein kann man halt auch sehr viel darüber lernen, woran man selber noch arbeiten muss und wo man Fehler gemacht hat. Und das ist halt so ein Top-Level da. da kann man eigentlich nur dazu lernen.
Mit was für einem Mindset fahrt ihr dann auf so einen Contest wie jetzt die WM, sag ich mal? Also fahrt ihr mit einem Mindset hin, so okay, ich will das Ding gewinnen, oder eher irgendwie, ich sag mal, mit einem auch realistischen Mindset, das ist voll blöd gesagt, weil ihr könnt es natürlich gewinnen, aber vielleicht ein bisschen entspannter, also so, okay, lass eine geile Zeit haben, lass versuchen, eine möglichst gute Platzierung zu fahren. Wie geht's euch da auf so einer Hinreise?
Ich muss halt sagen, man muss sich halt auch realistische Ziele setzen. Klar kann man sich das Ziel setzen, man will das jetzt gewinnen. Je nachdem, wie es dann läuft, weiß ich nicht, ob das jetzt so hilfreich ist. Aber ich finde, was für dieses Jahr halt ein schönes Ziel wäre oder für die nächsten Jahre wäre halt, dass wir aus diesem Seeding rauskommen, dass wir uns halt als Team so gut platzieren, dass wir eben nicht mehr gegen Honolulu, Bloomfield oder Kaisalas fahren müssen. Und das, denke ich, mit viel Arbeit und Schweiß ist das auf jeden Fall ein machbares Ziel. Aber auch viel Arbeit.
Das heißt, man ist dann, wenn man jetzt als Underdog, sage ich mal, reinkommt, dann wird man erstmal, wird man so zugelost. Und wenn man schon höher ist, wird man so ein bisschen gesetzt auch, ja, dass man im Heat ist. Ne?
Genau, ja, das wird so 50-50 geteilt, ne?
Mhm.
Das Ranking.
Ja, ich würde sagen, also wir haben uns da auch in den letzten Jahren weiterentwickelt, auch jetzt unabhängig von dem Jahr, wo ich auch nicht dabei war. Ich glaube, wir haben, Alex und ich geben da sehr viel rein, als dass wir als Team da besser performen können. Also, dass nicht jeder einzeln anreist und wir dann vor Ort zusammen sind, sondern dass wir als Team auch schon vorher in Kontakt sind, im Progress sind. Ich meine, da gibt es ja noch eine ganz besondere Neuigkeit dieses Jahr, was Team und Progress angeht. Kommt Alex bestimmt nochmal drauf. Aber dass man halt eben nicht nur sich freut, dass man da sein kann, sondern dass man eben auch dahin geht, um möglichst maximal abzuliefern, im besten Sinne, wie das nun mal geht als Landlocked Country. Und was Alex sagt, erreichbare Ziele, ich meine, das gilt fürs Persönliche, Berufliche, als auch im Sport. Man sollte sich ja immer Ziele setzen, die erreichbar und kontrollierbar sind. Und wenn ich jetzt sage, ich würde gerne gewinnen, dann ist das ein guter Motivator, aber doch etwas außerhalb meiner Kontrolle bis zum gewissen Grad, würde ich sagen. Also so ein Mix aus Träumen und realistischen Zielen ist, glaube ich, ein guter Schub.
Ja.
Stelle ich mir auf jeden Fall auch gesünder vor, weil wenn man mit dem Siegesgedanken hingeht, man kann doch nur frustriert heimgehen, blöd gesagt. Und wenn man mit ein bisschen, wie soll ich sagen, niedrigere Erwartung hingeht, kann man nur besser belohnt werden, oder?
Nur nicht zu niedrig, weil man muss ja auch so ein bisschen pushen. Aber auf jeden Fall, also ich würde jetzt nicht sagen, ich gehe mit dem Mindset da rein, ich möchte gewinnen, auch wenn das jetzt vielleicht, wenn das ein Mental Coach hört, der würde vielleicht sagen, ja, aber das ist dann, so kannst du ja auch nicht gewinnen. Fair, aber.
Ja, wenn ich euch direkt frage, euer Ziel, könnt ihr mir da eine direkte Zahl, ein Ranking nennen? Mindest oder so?
Also wie gesagt, mein Ziel und Traumziel für dieses Jahr wäre auf jeden Fall, dass wir uns als Team so verbessern, dass wir uns besser platzieren im Ranking.
Mhm.
Und alles, was da drüber kommt, wäre auf jeden Fall der Bonus.
Wobei du, Nina, hattest doch einmal eine ziemlich geile Platzierung, wenn ich mich richtig erinnere, in deinem allerersten Mal, oder? Das hatten wir gleich vorhin nochmal sogar mal kurz angerissen. Was war das noch einmal?
Ich glaube, es war dann Platz 21.
Mega.
Klingt jetzt nicht so top wie Top 10 oder so, aber in der Größe des Events ist das mega cool. Und das wäre natürlich was, da würde ich mich freuen, wenn ich da nochmal hinkomme oder vielleicht sogar besser. Also das könnte ich jetzt mal hier als Ziel für mich formulieren.
Mhm. Finde ich immer witzig, gell? Platz 21 klingt so scheiße, aber für einen als Sportler ist es so ein großes Ding. Ich war auch mal im Skateboarding irgendwie Platz 32 an der Deutschen und habe mich gefreut wie ein Schneekönig. Komme ich heim, sage ich bin Platz 32 und jeder sagt so, was? Aber dieser Grind bis dahin, bis die ganzen kleinen Competitions, die Quali, alles, das sieht halt keiner. Die ganzen Heats und Runs, die man bis dahin fährt, das, da muss man auf jeden Fall mehr Wertschätzung finden irgendwie für Platz 21.
Muss man sich mal vorstellen, wie viele Länder es gibt, ne, und wie viel, ja, das ist eigentlich absolut, das gilt für alle Sportarten, ne, wenn du hier die WM anguckst, jetzt auch, was da für Mannschaften spielen, die dann nur Klatschen kriegen, aber was es für eine Riesenleistung ist, da überhaupt hingekommen zu sein, ist halt einfach, ja, die Zahl sagt es nicht aus, weil es so, okay, klingt, ne, aber ja, nee, absolut. Richtig gut. Ja, auf jeden Fall ein wichtiges Thema, das wir ja definitiv anschneiden müssen. Ne, schon angesprochen, so viel Kohle verdient wird nicht unbedingt erstmal mit, sondern ganz im Gegenteil, ihr müsst auch erstmal sehen, wie ihr überhaupt hinkommt und wie das alles bewerkstelligt wird. Und ich denke, das ist euch bestimmt auch ein Anliegen, heute ein bisschen was drüber zu erzählen, wie das denn möglich ist.
Ja, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass Longboarding ja nicht olympisch ist. Und ja, dementsprechend sind unsere Fördermöglichkeiten halt etwas eingeschränkt. Und wir haben halt dieses Jahr ein Team, das nicht nur aus 4 Leuten besteht, sondern aus 5. Weil wir nämlich dieses Jahr auch das erste Mal einen Coach dabei haben, weil es halt auch Teil dazu beiträgt, dass wir es hinkriegen können, diesen Sport ein bisschen mehr zu professionalisieren. Wir waren ja die Jahre davor eigentlich immer nur wir 4 Athleten, die dann für die Zeit vor der WM da zusammengewürfelt wurden und dann ging's los. Und genau, dieses Jahr.
Wer ist euer Coach? Ist dieser Longboard-Lehrer da aus San Vicente, oder? Bin ich da richtig?
Nee, der Coach heißt Renato Carta.
Ich dachte, das ist der.
Vom Bully Surf Club Castelsardo. Und hat sich ehrenamtlich zur Verfügung gestellt, uns bei dieser WM zu begleiten. Und das Ganze ist eigentlich ganz zufällig entstanden, weil wir hatten halt so viel Zeit, uns so frühzeitig zu organisieren. Und ja, so ist irgendwie diese Idee gekommen und habe da den Kontakt gehabt und ihn gefragt und der hatte Lust und das im Team nochmal gegengefragt und die hatten alle Bock. Und ja, so sind wir halt zu 5. Ja. Und damit werden die Kosten für den Aufenthalt halt auch durch 5 geteilt werden. Und deswegen mussten wir uns halt was ausdenken. Und ja, jetzt sind wir als Team dabei, haben wir ein Crowdfunding organisiert. Vielleicht kann Nina da noch ein bisschen zu erzählen. Die hat sich nämlich da den Großteil der Social Media Geschichte gekümmert.
Jo, ja, so jeder Sport, der nicht gefördert wird vom DOSB oder so, ist man irgendwie auf Crowdfunding oder nette Eltern oder andere SpenderInnen angewiesen. Wir sind jetzt schon ein bisschen zu alt oder auch nicht situiert, dass das eine zutrifft, aber auf jeden Fall haben wir eine GoFundMe-Kampagne ins Leben gerufen, wie schon in einigen Jahren zuvor. Und dadurch, dass wir jetzt so viel Vorbereitungszeit haben, hoffen wir, dass die auch erfolgreich wird, sodass wir eben auch die Möglichkeit haben, so jemanden wie den Coach, der jetzt sich ehrenamtlich bereitstellt, uns in der Vorbereitung zur Seite steht, jetzt schon seit Wochen und auch zur WM mitkommt, anreist, seine Familie, seinen Job dafür pausiert, dass wir dem da auch entsprechend hinterher noch was mit entlohnen können. Das wäre ganz fein. Und genau, ansonsten ist es eben so, wir tragen die Kosten selber, Vorbereitung, Training, Trikots, jede Kleinigkeit wird wie gewohnt und immer von uns selbst finanziert. Das heißt, man muss auch mit anerkennen, der Sport und das auf dem Level auszuüben, ist nicht nur cool und eine Ehre, sondern auch ein krasses Privileg, ob man sich das leisten kann. Und wir alle opfern da ein bisschen was, sage ich mal, an Lebensweg und Möglichkeiten, die wir sonst vielleicht hätten, weil man eben keinen Job klassischerweise ausüben kann, der dauerhaft läuft, sondern man muss halt auch gucken, dass man genug Zeit hat für den Sport und das Training. Und yes, deshalb würden wir uns freuen, wenn da möglichst viele Leute Lust haben, uns zu unterstützen auf dem Weg. Nach dem Motto, jeder Euro kann viel bewegen.
Ja, Ja, gerade die Masse macht's, ne? Wenn eigentlich so viele Menschen in Deutschland, die sich für den Sport begeistern und bestimmt auch gerade so das Longboarding vielleicht auch cool finden als Form nochmal, als Alternative. Da
ja.
Kleinbeträge machen da schon eine Menge aus, auch dann vielleicht, ne?
Absolut, wenn Absolut. Viele Menschen 1, 2, 3, 4, 5 Euro spenden, dann braucht auch niemand groß in die Tasche greifen. Das ist eine Riesenunterstützung. Wir freuen uns wirklich extrem über jeden, der da spendet. Ich gucke da einmal rein, freue mich über die Namen, die da durchkommen. Das ist eine schöne Sache.
Jo, Alex, du, uns fiel da noch im Nachgang auf, dass wir doch was vergessen haben, wenn wir schon so viel über das Team und die Teamleistung und das Ziel, dass das Team am Ende besser abschneidet, dann sollten wir das Team am besten auch erwähnen. Das hattest du mir auch noch geschrieben. Und ich denke, das holen wir jetzt nochmal schnell nach hier. Und ich missbrauche dich da dann gleich im Anschluss ganz perfide für meinen Werbeblock. Ist das in Ordnung für dich?
Ja, absolut. ja, ist natürlich für mich auch eine Riesensache, jetzt nochmal das Team komplett hier vorzustellen. Und zwar sind wir ja dieses Jahr auch einmal recht quer durch die Altersklassen aufgestellt, würde ich sagen. Und ist ja dieses Jahr zum Beispiel auf der Männerseite auch der Jonathan Bockhoff dabei, ein sehr junger Nachwuchs-Longboarder aus Sylt. Und der bereichert unser Team halt auch zu El Salvador mit seinen Longboard-Künsten. Er wird auch unter anderem bei der EM in Irland auch noch dabei sein, die ja im September stattfinden wird, als einzige Junioren-Longboard-Vertretung von deutscher Seite. Und auf der Damenseite ist dann noch Lisa Boos dabei, die kennen wahrscheinlich viele auch aus dem Shortboard-Bereich, die uns natürlich auch mit ihrem Know-how aus anderen Contests bestimmt bereichern wird. Und ja, dann sind da natürlich noch wir, Nina und ich. Und unser Coach Renato dabei. Also, wir sind gespannt.
Ja, cool. Genau, sollte unbedingt erwähnt werden. Auch spannend auf jeden Fall. Das kann ich ja gleich als Überleitung nehmen, du auch. Wenn wir jetzt schon drüber reden, ein Sylter begleitet euch. Den Namen habe ich auch schon mal gehört, natürlich. Man informiert sich ein bisschen, aber cool, dass jemand auch nochmal komplett aus Deutschland dann am Start ist. Hat er da einen ähnlichen Werdegang wie ihr wahrscheinlich, auch viele Contests gefahren und dann entsprechend da mit rein rotiert, aber auch was Besonderes, finde ich, ne, dass wirklich jemand aus Deutschland mitfährt.
Ja, absolut, absolut. Und Jonathan, der hat ja zum Beispiel auch unter anderem einige Stops gefahren von der dänischen Longboard-Tour und war auch bei der Logger-Tour, denke ich, auf jeden Fall bei dem Stopp in München auch dabei, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, absolut. Mal ein Nordsee-Veteran.
Ja, wäre cool. Ja, und da habe ich gerade schon gedacht, Mensch, den schnappe ich mir dann demnächst auch gleich mal. Vielleicht ist er ja die meiste Zeit auf Sylt und mag bei unserem nächsten Community-Camp vorbeischauen, das ja auf Sylt stattfinden wird. Ich habe gesagt, ich missbrauche dich ein bisschen für unseren Werbeblock. Wir haben ja gerade unser erstes Event durch, unser Landlock-Camp am Steinhuder Meer. War auch ein voller Erfolg. Kleine Gruppe, haben viele krankheitsbedingt abgesagt. Und ich erzähle da in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall mehr drüber. Aber ich möchte gerne an der Stelle natürlich auch gerne nochmal wieder alle Zuhörenden einladen, uns vielleicht zu joinen in unserer jetzt noch WhatsApp-Gruppe und zukünftig dann hoffentlich auch so ja Online-Community. Und damit möchte ich ja schon mal anteasern, dass wir in der zweiten Oktoberwoche auf jeden Fall auf Sylt sein werden. Und da haben schon viele zugesagt. Also da werden wir ein Surfcamp veranstalten auf einem Campingplatz mit einer Surfschule für Jugendliche oder für die Kinder, die dabei sind. Das, was wir jetzt am Steinhuder Meer gemacht haben, war auch viel auf Kinder ausgerichtet. Haben wir echt lustige Aktionen gestartet, die Surfbretter irgendwie die langen Planken auch mal irgendwie an Seile gebunden und die Kinder einfach zum Strand gezogen, sodass die den Take-Off üben konnten und sowas. Hat irre Spaß gemacht auf jeden Fall. Das Leuchten in den Kinderaugen war auf jeden Fall da. Und so einige Papas haben sich, glaube ich, gefreut, dass die Kinder noch mehr angefixt wurden schon mal vom Surfsport. Und ja, Sylt ist der Next Step für uns auch. Also schreibt uns gerne, wenn ihr Interesse habt.
Dann wünsche ich euch die besten Wellen und viel Spaß dabei auf jeden Fall.
Genau, ich denke, im Oktober könnten wir ganz gute Chancen haben. Mal sehen. Und ja, dann möchte ich gleich noch einen Punkt aufbringen. Und zwar habe ich ja in unsere Community auch Frage gestellt gehabt, wer denn Fragen an euch hätte. Und der Mitch von It's on Sync hat auf jeden Fall nur geantwortet, oh, dann grüßt die beiden mal schön. Von daher habe ich da schon festgestellt, dass da wahrscheinlich eine Connection zwischen euch ist. Und da dachte ich, frage ich dich doch gleich mal nach deinen Erfahrungsberichten zu It's on Sync.
Ja, It's on Sync benutze ich ja jetzt schon seit dem letzten Jahr. Seit der letzten WM. Und It's on Sync kümmert sich um meinen Sonnenschutz und das hat bis jetzt immer super funktioniert. Hält super. Und ich habe da schon alle möglichen Farben probiert. Ich bin Fan von dem, das Weiße und das Flieder hält besonders gut.
Okay, und, jawohl.
Das Gute an It's on Sync ist es ja ohne chemische Zusätze, die zum Beispiel das Riff beschädigen. Und außerdem durch das Zink und durch die natürlichen Inhaltsstoffe kann man das auch auf kleine Verletzungen packen, dass das dann nochmal die Heilung ein bisschen beschleunigt. Das ist halt doch der Side-Effekt davon.
Ja, tolles Produkt. Ich habe es auch in Frankreich letztes Jahr im Einsatz gehabt und auf Korsika, soweit ich denn da mal ins Wasser gekommen bin. Und Fabi schwärmt auch nur von auf jeden Fall. Von daher, ja, bringen wir das doch gleich hier mit an. Ihr könnt das nämlich auch gerne über unseren Podcast-Link bestellen mit dem Rabattcode SURFPODCAST. Erhaltet ihr nämlich 10% auf eure Bestellung beim lieben Mitch. Und wir kriegen eine kleine Provision, bedanken uns also auch in dem Zusammenhang. Und ja, Alex, an der Stelle auch danke dir, dass du mal in unserem Werbeblock mit aufgetreten bist. Meinem Sohn ist es bestimmt auch eine Ehre, der hier das ankündigt und abkündigt. Und in dem Sinne auch nochmal Grüße natürlich an den Rest des Teams Longboard und auch natürlich an alle anderen, die da beim DWV tätig sind. Da bedanken wir uns einfach auch mal gleich für die coole Arbeit der letzten Jahre, was da alles vorangeht, ne?
Ja, und apropos Provision. Ich würde mich an diesem Punkt auch nochmal gerne an allen bedanken, dass das Crowdfunding doch schon so gut angelaufen ist und da doch schon jetzt in diesem Moment sogar über 1.000 Euro zusammengekommen sind und da einige sehr große Spender, fand ich, auch dabei waren. Und nochmal ein riesen Shoutout an euch. Besten Dank für die Unterstützung. Und danke.
Ja, mega. Dann hoffen wir, dass wir es noch mal verdoppelt bekommen mindestens. Und dann geht's los. Alles klar, damit sind wir raus und es geht weiter mit dem regulären Gespräch, das wir schon vorab geführt haben. Bisschen weird heute hier.
Weiter geht's.
An der Stelle fleißig spenden auf jeden Fall. Das kann man schon ein bisschen vehementer sagen. Also ich finde das schon, also was ihr da macht, das ist schon krass. Und wie soll ich sagen, die Shortboarder bekommen das alles bezahlt und ihr leistet auf gar keinen Fall weniger als die. Ihr bereitet es euch genauso vor, ihr braucht genauso das Equipment, ihr müsst es genauso anreißen. Ein fucking Longboard kostet 1.500 Euro, ja. Das müsst ihr kaufen aus eurer Tasche. Soweit ich weiß, ist keiner von euch groß gesponsert und kriegt da Longboards gestellt für so ein Event. Und dementsprechend ist es auf jeden Fall wichtig, das zu unterstützen und auch zu wertschätzen, weil ich finde einfach, Longboarden wird oft unter den Tisch gekehrt und wird gar nicht so krass gesehen. Und deswegen ist mir das auch echt voll wichtig, dass man das schätzt, dass ihr nicht weniger leistet, wie es da ein Shortboarder.
Ja, und so. Da ist auch ein spannender Punkt, was da hinzukommt. Die bekommen ja sowohl die monetäre Unterstützung als auch die strukturelle. Und das ist das, was Alex meinte mit dem Coach jetzt. Also wir bereiten uns auf so Wettkämpfe und so eine WM vor, aber es gibt keine Strukturen, in denen wir uns bewegen. Das heißt, was mache ich für ein Athletiktraining außerhalb des Wassers? Wann gehe ich trainieren? Wie sieht meine Session im Wasser aus? Kann mich jemand filmen? Kann ich eine Videoanalyse machen? Das ist alles unser eigenes Ding. Niemand steht da am Strand und filmt uns und gibt uns dann einen Tipp. Das müssen wir alles selber organisieren. Meistens auch noch bezahlen und so weiter. Also wenn die monetäre Unterstützung schon nicht ist, die strukturelle, die hätte ich gerne.
Es geht ja auch so weit wie Sportarzt zum Beispiel im Team oder Physiotherapie, also psychologische Unterstützung. Ich meine, so ein richtiger olympischer Kader, die haben ja einen viel weitläufigeren, viel weitläufigeres Team als nur ein Coach oder so, ne?
Wobei ich finde, dass das irgendwann an den Punkt kommen muss, dass das nicht nur für den olympischen Kader bereitsteht, und auch für euch. Das ist, finde ich, schon, was in den nächsten Jahren hoffentlich passieren sollte, dass da bin ich ja im Skateboarding ziemlich drin in dem Game, und da sind wir mittlerweile wirklich an dem Punkt, wo wir selbst für die Regiomeisterschaften hier, also für die Bayerische und so weiter, haben wir Physios für die Athleten am Start, wir haben alles für die Athleten am Start. Im Surfen ist das natürlich ein bisschen ein größerer Punkt, weil derjenige einmal um die halbe Welt fliegen muss, aber ich glaube, das ist alles nichts, was unmöglich ist. Von dem her finde ich das gut, was ihr da macht, und ich glaube, je länger ihr das macht und je intensiver und je mehr ihr gesehen werdet, legt ihr da auf jeden Fall einen Grundstein für nächste Longboarder-Generation.
Ja, das ist Alex und mir nämlich auch ein Riesenanliegen, deswegen engagieren wir uns ja inzwischen auch im DBV für den Longboard-Bereich, weil wir wollen eben nicht nur jetzt irgendwie möglichst gut abschneiden und dabei sein, sondern wir wollen gerne auch, dass die nach uns kommen, einfach bessere Strukturen vorfinden und dass das Ganze schon ein bisschen anders aussieht. Und da sind wir auch immer ganz offen für Menschen, die da irgendwie noch was beizutragen haben, die da eine gute Idee haben, auf jeden Fall. Und es gibt auch Positivbeispiele aus anderen europäischen Ländern. Habe ich letzte Woche noch mit Ruby Knox aus Irland gequatscht. Da hat es jetzt die Föderation hinbekommen, die Gelder zum Teil so umzuleiten, dass auch die Longboarder von den Geldern profitieren, die eigentlich für die Olympia-Geschichte mit Shortboard zuständig wäre. Und das ist natürlich auch cool zu hören, dass es auch solche Beispiele gibt. Und wer weiß, wo sich das dann noch hin entwickelt.
Da habe ich eine Frage. Ich weiß es nicht, ob ihr darüber was sagen dürft. Aber oder könnt, der Pool an Geldern ist ja nicht bestimmt für die Shortboarder, zu 1000% nicht, kenne ich aus dem Skaten. Das kann man an jeden verteilen, wie man will. Gibt es da einen Grund? Kann man da was sagen oder schweigen wir?
Ich kann dazu
wirklich
nichts sagen.
Gut, ja.
Auch weil ich nicht ganz genau weiß, wie das läuft. Das
Einzige, was ich weiß, ist, dass die Gelder auch generell gerade schwieriger verteilt werden, weil die DOSB-Gelder werden ja nach Medaillenpotenzial vergeben. Und da sieht es ja beim Surfen jetzt auch auch im Shortboarden nicht immer. Ich will jetzt niemanden despektierlich, überhaupt gar nicht, aber das richtet sich ja nach dem Medaillenpotenzial. Das heißt, selbst wenn wir jetzt Longboard betrachten würden wie Shortboard, dann hätten wir auch kein Medaillenpotenzial, würden auch kein Geld bekommen, muss man ja ehrlich sagen. Auf der anderen Seite habe ich gehört, dass generell die Gelderverteilung gerade umstrukturiert wird in Deutschland und dass auch der Wellenreitverband an sich da Schwierigkeiten hat. Oder?
Ja. Insgesamt großes Problem gerade. Also viele Sportarten kriegen die Klatsche ab. Ja,
ja, das habe ja, ich das auch Problem viel beim, gehört mittlerweile, ja.
Das Problem beim Surfen ist halt, dass über diesen Verband läuft ja nur eine olympische Sportart. Und dann beim DOSB wird das alles mit so Algorithmen berechnet. Und dass da natürlich im Leichtathletikbereich mehr Medaillen sind als Surfen, ist da natürlich logisch.
Ja, voll. Nee, ich wollte auch gar keinen mit Zankaren pissen oder so. Es ist einfach nur, ich finde, das ist so ein das ist ein super interessantes Thema tatsächlich, finde ich, theoretisch.
Ja, das ist Sportpolitik wirklich schon wieder, ne, was dahinter steht, ne, was halt, alle wünschen sich mehr Medaillen und ein gutes Abschneiden bei Olympia der Deutschen insgesamt. Und dann geht daraus hervor, dass dann das gesponsert wird, was am meisten Medaillen verspricht, aber dass das auch völliger Quatsch ist, ne, irgendwie. Und die anderen
bringt Sportarten, die anderen Sportarten halt nicht weiter. Ja, nee, es bringt eben, halt es lässt die anderen Sportarten halt stagnieren. Aber es ist halt klar, am Ende ist es Politik. Da wollen wir ja schon lange mal eine Folge drüber machen, ich und Benny, wo wir mal da so ein bisschen die Verbandsvereinsstrukturen aufdröseln, weil das einfach ultra wichtig. Viele Leute wissen da, glaube ich, einfach vieles nicht drüber. Da müsste man mal richtig aufklären.
Also mein Traum wäre es ja zum Beispiel, dass Athleten einfach Athleten sein können und Das heißt, dass es für Athleten irgendwann auch sowas geben würde wie eine soziale Absicherung, dass man halt nicht, wenn die Karriere vorbei ist, dann, okay, was mache ich jetzt? Dass man vielleicht als Athlet irgendwann auch Anspruch hätte auf ein Grundeinkommen oder sowas. Das wäre halt alles Traum. Ist im Moment absolut weit weg. Es gibt ja auch Bewegungen, die sich für sowas einsetzen. Ich denke, das ist auch einfach für Deutschland als Sportnation einfach riesig helfen würde, den Athleten das einfach zu ermöglichen, Athlet zu sein und ihren Sport zu leben.
Ich bin da generell der Meinung, ne, das ist, ob AthletInnen oder andere, ich glaube, ein Grundeinkommen generell wäre so eine geile Maßnahme, die so viel bringen würde und eben nicht diese Negativeffekte mitbringen würde, die alle befürchten irgendwie. Aber ja, ich glaube, wir driften zu sehr ins Politische ab, für Fabi vor allen Dingen.
Ja, das stimmt, ist auf jeden Fall auch ganz spannend. Ich war letzte Woche auf so einer Longboard Competition Coaching Week und da gab es einen Workshop Surfing as a Career von Chloe Kalmon und die Basic Aussage ist, neben dem Sport bau dir was anderes auf, was halt völlig ausschließt, dass du dich voll auf den Sport konzentrieren kannst und dass es halt entweder Social Media oder ein anderes selbstgemachtes Business, sei es Coachings geben oder was auch immer. Und jeder, der in irgendeiner Form selbstständig irgendwelche Dinge voranbringt oder auch angestellt arbeitet, weiß, dass man daneben nicht auch noch Vollzeit irgendwas anderes machen kann und schon gar nicht irgendwie Sportlerin sein in einem Sport, der in Deutschland zum Beispiel gar nicht stattfindet. Also einfach geografisch gesehen. Ja, das ist schon ein bisschen frustrierend auch.
Ja, und
weil der Sport ja immer mehr in Deutschland stattfindet, dank Pools und weiteres.
Aber es ist doch auch, finde ich, so eine Sache, ne? Wir haben uns ja gerade in den letzten Wochen gezielt mit Instagram auseinandergesetzt, weil es uns vieles genervt hat. Und halt hatten auch dabei so die Aussage, dass du mittlerweile von irgendwelchen Surfclips überflutet wirst auf Instagram und eigentlich gar nicht mehr wertschätzt, dass es mal so richtig geile Surffilme gibt, wo wirklich High Quality gefilmt wird und alles, oder jeder macht da irgendwie seinen Kram. Und wenn du dann allen sagst, ja, mach doch neben deiner eigentlichen Sportkarriere viel Instagram und viel Social Media, ja, dann wird das ja noch mehr und das will doch jetzt schon keiner mehr sehen eigentlich. Also das kann ja auch nicht die Zukunft sein, ne? Das ist einfach irgendwo. Da ist was anderes nötig, das denke ich auch.
Vor allen Dingen auch das, was du sagst, ne? Es gibt ja schon so viel, jetzt noch damit so erfolgreich zu werden, dass man davon auch monetär profitieren kann. Ja. Das ist sehr, sehr viel Glück und sehr, sehr viel Arbeit. Das sehe ich auf jeden Fall auch so. Und die Frage ist, ne, wer will sich das angucken, wenn es schon 10 Millionen andere machen?
Ja, und also, welcher Sponsor zahlt Geld, wenn das schon 10 Millionen andere machen? Deswegen wird ja das Geld von den Sponsoren auch immer weniger werden. Früher konnten die Leute von den Sponsorengeldern halt leben. Ja, ich habe Nike-Verträge gesehen, die waren zwischen gut und böse. Jetzt müssen die Leute froh sein, wenn sie von Nike ein paar Schuhe bekommen. So, ja. Also, und so ist es beim Surfen ja genauso. Ich finde, Skaten und Surfen, da kollidiert eh so viel. Es sind ja teils die gleichen Brands, also ist die Kariuma momentan und so weiter. Ich finde das, ja, es wird ultra schwierig, ja.
Aber also, früher war es im Longboarden auch so, dass man von den Preisgeldern wirklich gut leben konnte. Es gab Leute, die haben Turniere gewonnen und haben danach wirklich ein Haus gekauft oder so. Und das ist heute einfach komplett unmöglich. Also in der WSL, was ist das? Preisgeld, glaube ich, 1000 Euro gerade. In der WSL im QS, sorry.
QS, nicht bei den, ja.
Da kannst du nicht mal neues Longboard kaufen.
Bei der, ich glaube, das höchste bei 3000. 3000 geteilt durch 2. Runtergedingselt.
Oh Mann.
Und ich glaube, das höchste in der World Tour war, glaube ich, der Pool Abu Dhabi. Da hat Edward de Pedro, glaube ich, 10.000 Dollar gewonnen oder so.
Was auch nichts ist. Wenn du musst ja dann in Abu Dhabi sein, du musst eine Anreise, du musst pennen dort.
Jo. Also die Chloe meinte auch, dass die Siegesgewinne, die man da so einstreicht auf der Longboard-Tour bei der WSL, reichen halt, um deine Expenses vom Reisen zu decken, aber halt auf gar keinen Fall für irgendwas mehr. Und dafür musst du ja erstmal dich entsprechend platzieren.
Ja. Umso respektabler, dass ihr das trotzdem tut, um das Ganze abzurunden.
Ja, genau, ja. Und jetzt, wo das Stichwort Pool schon ein paar Mal fiel, das war auch eine Community-Frage, die kam. Da habe ich heute Morgen nochmal schnell in die Gruppe geschrieben, ob jemand eine Frage hat. Und der liebe Andi hat sich wieder gemeldet. Immer Verlass. Der hat nämlich tatsächlich auch gefragt, ob das Poolsurfen, auch gerade so die Pool-Events, die zuletzt stattfanden, ob das euch, ja, viel gebracht hat, verbessert hat oder ob euch Poolsurfen generell voranbringt oder ihr eher so ein bisschen ja, kontra eingestellt seid dagegen.
Nina, du warst ja im Pool.
Also. Ja, ich hatte zwei Events, die im Pool stattgefunden haben. Einmal die Deutsche Meisterschaft vor 2 Jahren und jetzt die Logger-Tour Stopp 1. Mhm. Das war sehr, sehr sweet, aber das ist eben auch ein Community-Event. Da geht es dann ja auch viel nicht um die Competition, sondern einfach um das gemeinsam Surfen, sich gemeinsam feiern. Das war sehr, sehr schön. Aber jetzt mal zum Surfen an sich. Ich finde, dass da einfach eine ganz große Komponente wegfällt, den Ozean zu lesen, die richtige Welle auszuwählen und dann eben auch die Welle, die niemals ganz gleich ist im Ozean und daraus mit der Kreativität was zu machen. Das sind so zwei Faktoren, die mir extrem gut an dem Sport gefallen und die da halt einfach nicht stattfinden. Das ist jetzt so meine persönliche Meinung. Deswegen ist es nice to have, für mich aber auch einfach zu teuer. Und deswegen kann ich es dann auch nicht so gut genießen. Und zum Progress machen würde ich sagen, wenn man die richtige Welleneinstellung gefunden hat, mit der man mit dem Longboard gut zurechtkommt, dann glaube ich, kann einem das schon richtig voranbringen, da auch technical-wise so wirklich zu drillen, weil die Welle halt immer gleich ist. Und daraus kann jetzt jeder machen, was er möchte, was da meine abschließende Meinung ist.
Ich habe tatsächlich diesen Frühling so eine kleine Pooltour gemacht, weil ich dann nämlich einmal durch Deutschland gefahren bin und dann war ich in Alaya erst und danach noch für eine Session in München.
Wo wir uns vorher getroffen hatten, zufällig.
Ja, genau. Und das Meer kann man nicht ersetzen, aber dass man die Möglichkeit hat, immer wieder was zu wiederholen und zu üben, ist natürlich einerseits praktisch, aber ich finde, die Welle ist auch, also Alaya jetzt zum Beispiel, ist halt ein Typ Welle. Aber nicht jede Welle, also ich weiß nicht, man wird besser auf dieser Welle, gewisse Sachen zu machen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so viel bringt, dass man das jetzt mit ins Wasser nimmt.
Also du meinst, dieser Typ Welle tritt im Ozean vielleicht nicht auf oder nicht in dieser Form?
Ja, es ist halt, Der Abschnitt, da kannst du das machen, da kannst du das machen, da kannst du das machen. Und klar, du kannst dich darauf konzentrieren, zu versuchen, technische Sachen zu lernen. Was ich in Alaya ziemlich cool fand, ist, dass du oben kommst nach deiner Welle wieder und siehst deine Welle. Also das ist im Gegensatz zu München, da ist es nämlich nicht so, da läuft nämlich immer Werbung leider. Finde ich das in Alaya ziemlich cool. Während München halt die Welle ist halt von der Qualität schon besser.
Du hattest die Expert-Einstellung also so, in Alaya, oder?
Ich habe die Expert und die Advanced gemacht. Ich habe auch die Intermediate ausprobiert. Die hat schon fast ein bisschen zu soft ist. Also ich fand Advanced mit dem Longboard so war das Minimum. Und ja, und in München habe ich die Advance gemacht, die bockt.
Wollte ich gerade sagen, hau doch mal raus, was deine Lieblingseinstellung in München ist, weil der Andi, der fragt, der ist demnächst in Surftown, deswegen fragt er wahrscheinlich. Weil der Andi ist ein Longboarder und ich weiß, dass er demnächst in Surftown ist.
Okay, also ich finde, die Advance macht super Spaß, ist aber auch ein bisschen tricky am Anfang, also wenn man es ein bisschen leichter will. Ist halt Advanced. wahrscheinlich ist da die Intermediate dann zum Longboarden doch besser geeignet. Das ist dieselbe, die dann bei der Deutschen Meisterschaft zum Beispiel auch lief.
Bei der Logger-Tour hatten wir ja jetzt nochmal eine neue Einstellung. Ich weiß nicht, ob die danach beibehalten haben. Ich glaube, dass die kreiert haben fürs Longboard und dass die dann beibehalten werden sollte. Aber nagelt mich nicht drauf fest. Und die war ja dann noch noch mehr mellow, würde ich sagen, als die Intermediate. Und zu dem Zeitpunkt war es so, dass in der ersten Section kein Nose-Ride-Potenzial war, aber das sollte behoben sein inzwischen.
Ich habe gestern mitbekommen, dass die Intermediate sich wohl leicht geändert hat, weil ein Kumpel von mir war gestern und hat mich danach angefunkt und meinte, ey, die ist jetzt irgendwie anders. Das kann gut sein.
Ja, die haben ein bisschen Wellendesign gemacht, so am Anfang der Saison, so kurz bevor die Logger-Tour da war. Da war ja auch jemand nochmal da, hat da noch ein bisschen geschraubt mit denen sozusagen. Genau, aber ich würde sagen, es hängt da ein bisschen drauf ab, wie viel, auf welche Art von Longboarden man Bock hat. Ich würde sagen, wenn man Bock hat, richtig Gas zu geben mit den Manövern, dann würde ich auch sagen, Advanced auf jeden Fall. Und wenn man ein bisschen mehr auf das Cruisen aus ist, auf jeden Fall in Richtung Intermediate, weil dafür bietet die wirklich gutes Potenzial, da auf die Nose und die Turns zu machen. Also auch so ein bisschen an das angepasst, wie man selber Bock hat, da reinzugehen.
Oder alternativ eine Woche in Marokko.
Bessere Alternative. Und der Flug kostet wahrscheinlich weniger wie eine Session in Surfdorf.
Unter Umständen, ja.
Da mal wieder ein bisschen Pool gehatet. Ich bin eigentlich immer eher der Befürworter. Ich darf das.
Ja, der gute Pool. Immer wieder ein schönes Thema. Nina, du hast schon die Logger-Tour ein, zweimal angesprochen. Vielleicht auch ein interessantes Thema. Allgemein so die Frage, was waren eure Highlights so im letzten Jahr an Wettbewerben?
Ja, letztes Jahr fand ich auf jeden Fall sehr spannend die neue ETL-Tour. Die habe ich ja komplett mitgefahren. Die neue European Longboard Tour, beziehungsweise neue alte, die stand ja nur für 13 Jahre, glaube ich. Und hat jetzt nach 13 Jahren Pause das erste Mal wieder stattgefunden. Und das war auf jeden Fall eine schöne Neuerung mit einem soliden Preisgeld für die Logger-Community. Und das ging ja mit 2 Stops in Portugal, einer in Spanien und einer in Marokko. Also das war schon eine coole Tour, muss ich sagen.
Ja, da freue ich mich auch drauf, dass in 10 Tagen oder etwas mehr geht's hier in Salinas dann los mit Stopp 1 wieder in Spanien. Da bin ich dabei, da freue ich mich drauf. Ich habe letztes Jahr ein bisschen Contest-Pause gemacht, bis auf deutsche Meisterschaften, jetzt Logger-Tour Anfang des Jahres, weil ich für mich beschlossen habe, ich muss erstmal wieder ein bisschen mehr mich aufs Training und auf den Progress konzentrieren, bevor ich wieder in Competitions reingehe. Weil das ist immer so ein eigenes Feld. Man bereitet sich vor, man ist in so einem Anspannungslevel, man versucht ja auch dann eher die Skills, die man hat, zu perfektionieren, aber ich wollte halt auch eben mehr noch über mich hinauswachsen und da wollte ich mir ein bisschen Zeit für nehmen. Deswegen dieses Jahr wird einiges mitgenommen, da freue ich mich auch schon drauf. Aber so menschlich gesehen war die Logger-Tour in München schon sehr cool, aber das ist einfach auch nochmal ein ganz anderes Feld von, das würde ich gar nicht so in Richtung Competition drücken, sondern eher so Community-Event.
Warst du auf den anderen Stop jetzt in Dänemark auch von der Logger-Tour? Das war, glaube ich, doch schon, oder?
Ja, das war schon da. Ich habe in Frankreich gearbeitet. Man muss ja sich irgendwie den Sport finanzieren. Ja, habe ich im Surfcamp arbeiten, damit ich gleichzeitig auch trainieren kann. Da war ich leider nicht dabei, sah aber sehr sweet aus, was ich gesehen habe. Und dann kommt ja Mitte September Sylt. Ja. Mal gucken, ob es da Wellen gibt.
Ja.
Ja. Ja, ansonsten war bei mir halt noch der LQS, letztes Jahr Boardmaster und jetzt in Ferrol. Deswegen bin ich ja gerade aus Spanien wiedergekommen. Damit habe ich ja die Saison auch abgeschlossen. Und jetzt steht am 4. August die neue Etappe in England an, auch vom LQS.
Da hattest du letztes Mal gar nicht schlecht abgeschlossen, glaube ich, in England, oder?
Ja, das war eigentlich ein ganz guter Lauf. Ich glaube, 3 Runden habe ich geschafft. Bin dann im Quarter ausgeschieden. Knapp.
Da habe ich mir den Livestream immer mal wieder reinzimmert. Wegen dir.
Waren auf jeden Fall interessante.
In England?
Bitte?
Welche Welle wird da gesurft in England als Longboard?
Newquay, genau. Fistral Beach.
Ja, okay. Ja, da war ich auch dann.
paar Mal damals.
Sehr, sehr schön, finde ich da auf jeden Fall. Ist halt immer nur so ein Hassel, da hinzukommen. Ja. Also Fliegen oder Fähre, aber beides hat seine Vor- und Nachteile.
Stimmt, ja. Na gut, und dann muss man erstmal aus Newquay raus, dem Partytourismus entkommen. Aber
oh ja, das ist ja das Blöde ist halt, dass genau gleichzeitig dieses Festival ist und dann da auch noch eine Unterkunft zu finden, da musst du ganz früh anfangen zu gucken. Das ist crazy.
Ach, ist das ein Surf-Festival, wo das mit eingebunden ist?
Das ist insane, das ist ein riesen Musikfestival, das ist bombastisch groß, das ist, also kannst du dir nicht vorstellen, das ist ein Festival.
Oh krass, vielleicht muss ich da rein.
Dieses Jahr spielt Kesadien oder so. Große Empfehlung, nimm teil am Longboard QS, weil dann kriegst du ein Festivalbändchen umsonst.
Oh geil, und was kostet mich die Teilnahme?
Aber doppelt Fun.
Genau, musst du auch noch einen GoFundMe machen.
Ja, vielleicht muss ich. Ja, dann rentiert sich, glaube ich, nur, wenn ich das Preisgeld abkassiere. Das wird nicht passieren, solange der Alex mitsurft.
Ich habe es auch tatsächlich noch nie zu diesem Festival geschafft, weil das ist halt auch nochmal ein Stück weiter außerhalb und dann bist du halt am Abend dann auch so, ja, okay, platt vielleicht.
Newquay ist auf jeden Fall ein krasser Ort irgendwie auch, ne? Das ist ja so einer der Partyorte Englands, ne? Irgendwie, da schicken sie ja Busladungen von Schülern und die gerade irgendwie in ihrem Abi-Jahrgang sind hin und da wird da gepartyt ohne Ende. Irgendwie, das habe ich damals nie so richtig mitbekommen, aber hat man mir ganz viel von erzählt, was in Newquay wirklich abgeht an Party, wenn man zur richtigen Zeit da ist.
Na, ja, das wusste ich auch nicht.
Ja, Benny war mal eine Zeit lang in Cornwall, zur Erläuterung für euch, warum ihm das alles so vertraut ist.
Ein halbes Jahr im Surfhostel, oder nicht im Surfhostel, im Hostel gearbeitet, aber direkt am Strand. Ja, das war gute Zeit.
Fühlt sich mal ein bisschen an wie Winkelgasse.
Ja. Ist ja schön da, ja. Ja, Leute, cool auf jeden Fall. Um nochmal so vielleicht auf die Aussichten zurückzukommen, Olympia schon öfter jetzt erwähnt, gibt es irgendwie neue Tendenzen, ob denn Longboarding olympisch Chancen sich erhöht haben mal? Oder?
Ja, nach dem jetzt aktuellen Aus, sage ich mal, für 2028 kann man dazu gerade nicht so viel sagen. Es gibt ja immer die Möglichkeit, dass Sportarten dann nur so für einen Zyklus oder so aufgenommen werden. Und die Hoffnung für LA und Australien waren natürlich sehr hoch, weil sich das anbietet.
Voll, ne?
Aber für Australien wird man es dann sehen. Ich schätze die Chancen aber, also jetzt ganz persönliche Meinung, eher schlecht ein, weil ich glaube, dass wenn dann vielleicht sogar irgendwann eher das Rapid Surfen den Turn erhält, weil das einfach so viel messbarer ist und du kannst es überall stattfinden lassen und es ist halt, hat ein bisschen mehr was von so Sportarten, die bei Olympia stattfinden, weil man es einfach besser judgen kann, man kann diese Tricks so ein bisschen anders einüben und kombinieren, das hat sowas, wo ich glaube, dass wenn die sich irgendwann entscheiden müssten, dann wird es wohl das Rapid Surfen sein, aber das ist ein persönlicher Take.
Ich bin tatsächlich auch manchmal gar nicht so überzeugt von Natursportarten in Olympia, muss ich zugeben.
Ja.
Weil diese Naturkomponente macht es sehr unolympisch.
Ja.
Muss ich zugeben, also so gerne ich Surfen dort drin habe, dachte ich mir, okay, Skaten kann ich verstehen, Surfen schwierig. Und bis jetzt war es ja auch immer schwierig, finde ich. Also einmal die ganzen Leute nach Tahiti schaffen, einmal die Scheißwellen in Japan surfen. Von dem her, also bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Rapid Surfen, glaube ich, dass da auch ein ganz guter Kandidat ist. Da gebe ich dir recht.
Ja, auch was man so sieht, was gerade im Rapid Surfen für Strukturen geschaffen werden, auch in Europa, auch in Deutschland mit einem Kader jetzt und den ganzen Events und Stops und Meisterschaften, die es gibt, das ist ja richtig krass auf dem Weg zur Professionalisierung und das ist ja auch international. Also bleibt es auf jeden Fall, glaube ich, fast spannender als fürs Longboarden, aber weiß nicht, vielleicht hat Alex da mehr Insights.
Ja, also ich habe mich da auch mal so ein bisschen mit befasst, so irgendwie selber so ein Brainstorm gemacht, wie denn die Chancen stehen. Und da hast du schon recht, Fabi, es geht ja bei der Olympiade sehr darum, dass man so Standards hat und so, dass das alles standardisiert ist. Und dann müsste man halt eventuell auch drüber nachdenken, ob es vielleicht besser wäre, Surfen allein schon im Pool zu machen, weil du dadurch einfach das alles messbarer hast, zum Beispiel so aus olympischer Sicht. Und ich weiß nicht, ob die ISA da so hinter steht. Ich glaube, die stehen sehr für den Kontakt zum Meer eigentlich und zum Ozean. Also, ja, ich weiß es nicht.
Wobei ich
die Hoffnung...
Ich würde behaupten, dass die Rapid Surfer euch auf jeden Fall überholen würden in Sachen Struktur, weil es halt so viel einfacher ist. Es ist so viel näher da für jeden. Ja. Es ist einfacher, Trainerstrukturen aufzubauen. Es ist einfacher, Kaderstrukturen aufzubauen, Leistungssportzentren, alles, was so ein olympisches Ding mit sich zieht. Quasi die Rapid Surfer müssten ja eigentlich nur das von den Skateboardern kopieren. Ja, es wäre, man könnte Deutschland in Abschnitte unterteilen, man könnte eine süddeutsche Meisterschaft, könnte dann einen Zyklus generieren, was ja alles im Surfen, im Ozean gar nicht möglich ist, weil wir das halt nicht haben. Somit gibt es halt nur eine deutsche, was es super stressig ist, dorthin zu kommen, weil man halt irgendwie quer durch Europa schüren muss, vor allem jetzt mit Portugal. Und so, ich glaube, die würden euch dermaßen überholen, weil man halt einfach so geile Strukturen dafür hätte. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass es olympisch wird, weil so viele Länder, glaube ich, das boykottieren. Ich glaube, das ist nur für uns Deutsche so ein großes Ding, kann ich mir irgendwie vorstellen.
Also ich sag mal, es hat ja andererseits auch positive Folgen für den Surfsport generell, weil was Deutschland halt fehlt im Moment, damit wir mehr Struktur haben im Surfsport und für Fördermittel zum Beispiel, ist einfach, dass es mehr Surfclubs gibt und mehr Präsenz des Sports selber. Und wenn wir dann halt in den verschiedenen Bundesländern sehr viele Rapid Surfclubs haben, das würde wiederum auch dem Sport generell, denke ich, sehr gut tun.
Hilft zudem jedem Verband. Verbänden helfen Vereine, die dem Verband anhängen. Das ist vielen Leuten nicht so ganz bewusst.
Wo ist ja, das? Okay.
Ja, mit der deutschen Meisterschaft in Portugal. Ich war ja, das habe ich gerade noch als Aufhänger im Kopf behalten. Auch habe ich mich total gefreut, dass wir da auch mal was anderes sehen als Senjos, auch aus verschiedenen Gründen. Und bei Alex und mir ist jetzt auch so ein bisschen das Herz gebrochen, weil das so knapp vor der WM ist, dass wir das mit unserem Gewissen nicht vereinbaren können, erst die DM zu machen und dann die WM, weil die Anreise nach El Salvador und das Klima und man muss sich eingrooven und die Boards kommen in der Regel 1 bis 7 Tage später an als man selbst. Das können wir nicht verantworten, aber es ist halt sehr, sehr schade. Ich wäre gerne bei der Premiere in Portugal dabei gewesen.
Und geile Welle. Viana ist so eine schöne Welle. Vor allem für Longboarder. Der ist direkt an der Mole. Der Spot ist ziemlich gut.
Ja, schade.
Dann bleiben gute Chancen für andere, vielleicht, wenn ihr nicht teilnehmt.
Dann kann Tim Elter wieder sich die Longboard-Krone holen.
Wenn es mal eine Krone geben würde, das wäre cool.
Ja, vielleicht sollten wir Kronen einführen für die Sieger. So Deutschland als Land der Könige.
Ja. Ja, der König von Deutschland wäre.
Ja, genau. Das ist dann wohl die Zukunftsaussicht, die wir jetzt hinlänglich besprochen haben. Vom Longboarden. Ja, vielleicht nochmal schnell zum Abschluss. Hab schon gewählt, kurz vor der WM oder kurz vor der DM oder kurz nach der DM? Wann findet die Weltmeisterschaft statt und wie lange hat man Zeit, euch zu fördern?
Die WM findet am 16. Oktober startet das Ganze.
16. Und bis 22. Oktober in El Salvador, El Sonsal.
Und die DM am 11.
7. bis 11. Oktober.
Ja.
Hey, okay, ist aber echt sehr knapp, gebe ich zu. Aber das ist so geile Zeit für Viana. Ich habe, hätte ich Zeit, habe ich mir echt überlegt hinzufahren, weil ich die Welle echt gut kenne.
Mach das aber mal. Dann kannst du dir die Krone holen.
Boah, ich bin lang kein richtiges Longboard mehr gesurft, immer nur Glider. Ich glaube, seit 3 Jahren nur Glider gesurft und da macht man vielleicht einen Schritt vor und zurück. Mehr passiert da nicht und ein bisschen mit dem Arsch wackeln, dass das Ding um die Kurve kommt.
Naja, was mir auf jeden Fall bei dem Datum direkt aufgefallen ist, dann werden wir wohl den Livestream verfolgen, denn genau an dem Wochenende haben wir unser zweites Community-Event mit dem Surfcamp auf Sylt, das wir veranstalten wollen, mit ziemlich vielen Leuten, die sich schon angemeldet haben. Von daher, da haben wir gleich ein weiterer Highlights und wir werden euch live verfolgen, denke ich.
Public Viewing in Sylt.
Ich wünsche euch aber auch vor allen Dingen für dieses Wochenende erstmal eine richtig gute Zeit und ganz viel Spaß. Da steht ja auch was an.
Ja, genau. Wenn die Folge rauskommt, ist es schon durch, aber werden wir auch in der übernächsten Folge drüber berichten, auf jeden Fall. Ja. Danke, danke. Ja, cool. Gibt's noch irgendwas zu fragen, zu sagen, Leute, was noch unbedingt erwähnt werden müsste?
Ja, vielen Dank, dass ich hier mit zu Gast sein durfte. Das würde ich gerne sagen. Es war mir ein inneres Blumenpflücken, mit euch hier zu schnacken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, euch auf digitale Weise persönlich kennenzulernen ein bisschen.
Ja, Nina, wenn die vielleicht mal perspektivisch, auch vielleicht nach der WM erst oder so. Normalerweise haben wir ja immer unsere Gäste, dass wir dann einen sehr persönlichen Abriss machen, wo ihr so herkommt und surferisch und alles. Und vielleicht holen wir das dann einfach nach der WM nach. Da gibt es bestimmt viel zu erzählen. Da behalten wir dich dann gerne schon mal in der Gästeliste.
Das können wir gerne machen.
Ja, und für mich natürlich auch mal eine Freude, hier zu sein. Das jetzt hier auch mal so im Vierergestirn, kann man das sagen? Im Vierergestirn.
Vierergespann,
danke. Ja, mein Deutsch leidet manchmal ein bisschen. Und hat mir Spaß gemacht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns als Team weiterhin verfolgt, wenn ihr uns unterstützt. Und es geht immer weiter.
So machen wir es.
Sowieso. War uns eine Ehre.
Genau, ja. Dann schon mal an dieser Stelle viel Erfolg für alles, was kommt. Und ja, bis bald.
Bis bald.
Bis bald.
Bis denn.
Ja, nee, Kelly, sorry, da bin ich raus. Ich habe keine Cola übrig am Ende des Monats. Ja, Slater, vielleicht könntest du ja einfach mal ein Surfbrett weniger kaufen und auch vielleicht nicht jeden Tag irgendwie dir einen Slot in welchen Pool gönnen. Dann könntest du vielleicht ein klein bisschen fürs Longboard-Team spenden. Ich meine, du bist der Erste, der am Fernseher sitzt und guckt und alles anguckt und begeistert mitfiebert. Von daher, vielleicht solltest du deinen Beitrag leisten.
Ja, na gut, aber ja, jetzt habe ich aber schon die zwei Surfbretter gerade gekauft und die nächsten Sessions habe ich auch schon bezahlt. Was soll man machen?
Ja, ist gut, Slater. Ich spende für dich einen Zehner mit, okay? Kannst du mir im nächsten Monat zurückgeben. Ganz ehrlich, viel mehr muss es ja nicht sein. Ein Zehner, du und ich, ein 20. Hey, lass das mal 100 andere machen. Da kommt schon mal zusammen.
Ja, komm, Kelly, gib mir Fuffi von mir. Nächsten Monat bin ich sparsam.
Das ist ein Wort, Slater. Alles klar. Klick, raus ist es. Wir freuen uns auf Oktober. Longboard Public Viewing auf Sylt. Wuhu!
Ja, Lulu, lass aber los zur Welle. Ich will surfen.
Yep, ich auch. Macht's gut, Leute.
Free Audio Post-Production by Alphonic.com.
Freunde des runden Leders, hier ist eure Wohlfühloase für das Fußballherz. Bei Fritz und Stroh, die Fußballshow, begleiten wir jede Woche die Geschehnisse der Fußballwelt und ordnen sie für euch ein. kein Taktikgelaber, eine Menge Humor und vor allem ganz viel Leidenschaft für den schönsten Sport der Welt. Von Bundesliga über WM bis hin zur Kreisliga ist für jeden was dabei. Also, schaltet beim nächsten Mal ein als Podcast und bei YouTube.